Ich habe immer um den Elisa einen riesengroßen Bogen gemacht, weil diese Geschichte um ihn von ihm erzählt wird und ich gedacht habe, nee, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und jetzt kam mir das, es lief mir über die Bettdecke, sagt man ja so, ne, dieser Bibeltext. Und dann habe ich gesagt, gut, also wenn der mich so quält, dann muss ich drüber predigen, damit da vielleicht irgendwas bei rauskommt. Offensichtlich ist er einer der wichtigsten Propheten nach seinem direkten Vorgänger Elia, nicht Elisa, sondern Elia war der erste, Elisa sein Nachfolger, offensichtlich einer der wichtigsten Propheten der frühen Königszeit Israels, also muss man sich wohl mit ihm beschäftigen. Er hat einige Spuren in der Geschichte Israels und in der Bibel hinterlassen. Wir müssen uns das mal genauer anschauen. Nach dem Tod König Salomos, der ja den Tempel in Jerusalem gebaut hat, war Israel in zwei Reiche aufgeteilt. Einmal das Reich Judäa im Süden, dazu gehörte der Stamm Juda, der Stamm Benjamin und die Leviten, die ja Dienst am Tempel machten und deswegen kein eigenes Land hatten, aber diese drei Stämme waren da im Süden. Und im Norden waren die restlichen Stämme zusammengefasst zu dem Königtum Israel mit verschiedenen Hauptstädten, meistens war es Sichem. In Jerusalem im Südreich stand der Tempel und das Königreich im Norden war davon abgeschnitten. Das führte dazu, dass die Könige im Nordreich sich immer irgendwas ausdenken mussten, um die religiösen Bedürfnisse ihres Volkes zu befriedigen. Und der erste König nach der Teilung, das war der König Jerobeam im Norden, der ließ zwei Standbilder von Jungstieren errichten, herstellen und baute für diese Götzenbilder, für diese Götterbilder zwei Heiligtümer, damit die Leute nicht immer zu den heiligen Festen nach Jerusalem mussten. Erstens mal war es weit weg und zweitens mal war das ja in einem fremden Königreich. Also die beiden Königtümer, die waren sich nicht wirklich freundlich gesonnen. Es gab da immer mal Scharmützel hin und her. Auf diese Art und Weise versuchte er, die religiösen Bedürfnisse des Volkes zu befriedigen und natürlich auch die Leute so an sich zu binden, weil er gesagt hat, ich mache euch Heiligtümer und dann ist alles gut. Er ließ die Bilder in Norden aufstellen, an der Nordgrenze in der Stadt Dan und in Bethel, da wo gerade diese Geschichte, die wir gesehen haben, auch stattfindet. Da ließ er die Bilder aufstellen, diese Stierbilder, machte ein Heiligtum drüber und sagte den Leuten, nun müsst ihr nicht mehr hinaufziehen nach Jerusalem, denn eure Götter sind hier. Das klingt befremdlich, selbst für die Ohren der damaligen Menschen in Israel, in diesem neuen Stämmeland. Aber für die Menschen im Norden, ganz im Norden war das ja dann bequem. Sie mussten nicht mehr bis nach Jerusalem wandern. Und das Stierheiligtum in Bethel, das machte dem Tempel in Jerusalem so ein bisschen Konkurrenz, weil es ja genau an der Grenze lag, dieses Bethel, und gar nicht so ganz weit weg von Jerusalem. War zumindest eine spannende Sache. Was pfiffig ist von dem Jerobeam, ich weiß nicht, ob das damals schon so klar war, es ist aber im Laufe der Jahrtausende immer so gewesen, ein Satz, den könnt ihr euch merken, wo das Heiligtum ist, sammelt sich das Geld. Das ist offensichtlich schon immer so gewesen, das war auch übrigens beim Kölner Dom, war das gar nicht ganz anders. Der erste Dom, der wurde, glaube ich, 870 geweiht. Und dann fand man ja die Gebeine der heiligen drei Könige. Das war 1164. Und dann hat man ungefähr 30 Jahre gebraucht, um für diese Gebeine einen Schrein herzustellen, bis 1225 oder zwischen 1190 und 1225, über 30 Jahre. Und ab 1225 stellte man die Gebeine dann im Kölner Dom, in dem damals alten Dom, einem kleinen Dom aus. Und es gab einen regelrechten Pilgersturm. Vorher war Köln ein Dorf, das sich eine große Kirche dahingestellt hatten, wo die Leute gedacht haben, das ist so ein bisschen überkandidelt, dieser Dom. War natürlich wesentlich kleiner als der heutige. Aber es hat 23 Jahre gedauert. 1248 war Köln zur Großstadt geworden und die Bürger hatten so viel Geld gesammelt durch diese heiligen drei Könige da, durch die Gebeine, dass sie den alten Dom einfach stehen ließen, den haben sie irgendwann abgerissen, weil er auch irgendwann angebrannt war und so, und haben mit diesem gotischen Dom angefangen, den wir heute kennen. Die haben so viel Geld verdient, dass die Bürgerschaft sich einen Dom leisten konnte. Und dass der Dom ist heute übrigens immer noch ein Dom der Bürgerschaft in Köln. Wenn der Kardinal oder der Bischof da rein wollen, dann müssen die fragen, ob sie rein dürfen. Und wenn sie da predigen wollen oder eingeladen werden, dann können sie das nur auf Einladung, und die Domschweizer holen die dann ab und führen sie dann da rein. Das heißt, es ist immer noch eine Privatveranstaltung, dieser Dom, weil die Bürger sich das leisten konnten. Die hatten ein Heiligtum und sind daran reich geworden. Und der Jerobeam, der machte sich zwei Heiligtümer. Das ist pfiffig. Der hat damit jede Menge Geld verdient. Und das ist heute so. Hast du Heiligtum, hast du Geld. Nun trafen hier zwei religiöse Strömungen aufeinander. Das müssen wir uns klar machen. Auf der einen Seite der Glaube an Yahweh, den alten Gott Israels. Er hatte das Volk aus der ägyptischen Sklaverei geholt, er hatte ihnen Land gegeben, er hat ihnen die 10 Gebote, also ich sag mal so, das geistliche Grundgesetz bis heute gegeben und auch das ganze Gesetz, nach dem sie leben konnten. Das war das eine. Das andere, der Kult, den Jerobeam einführte, der hatte Yahweh ja nicht abgeschworen. Er führte keinen anderen Gott ein, das hat er deutlich gesagt, aber er machte zwei Heiligtümer mit zwei Stierbildern, die als Yahweh verehrt werden konnten. Nun hatte aber Gott Yahweh, der Gott Israels, König David und König Salomo zugesichert, dass er im Tempel in Jerusalem anzutreffen sei. Und dass man da hingeht, um die heiligen Feste zu feiern, dass man da den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag, feiert, um das Volk auch von seiner Schuld und von seiner Sünde wieder zu befreien. Das sollte am Tempel in Jerusalem passieren. Und dem widersprach Jerobeam, indem er jetzt nochmal zwei Heiligtümer daneben stellte in seinem eigenen Regierungsgebiet. Und er widersprach gleich dem Anfang der 10 Gebote, wo Gott sagt, macht keine Bilder von irgendwas auf dieser Welt und tut so, als wenn ich das wäre. Also dieses Bilderverbot, betet mich nicht in Bildern an, hat Gott dem Volk gesagt. Macht euch keine Bilder von mir oder von irgendwas auf der Welt und tut so, als wenn ich das wäre. Und nun hat Jerobeam diese Stierbilder dahingestellt, als stellvertretende Darstellung für Yahweh, ihren Gott. Er hat nicht Yahweh abgeschworen, aber er hat ganz bestimmte wichtige Dinge anders gemacht, als eigentlich von Gott Yahweh vorgesehen war. Und mit dieser Einführung der Stierbilder in Dan und Bethel machte sich so eine Modernisierung der Religiosität breit. Man besann sich plötzlich auch auf die alten Götter der Kanaaniter, dessen Land man da eingenommen hatte. Es waren immer noch ein paar Kanaaniter übrig geblieben. Es gab immer noch so kleine Opferorte, wo die Kanaaniter ihre eigene Fruchtbarkeitsreligion nachgingen. Und die Fruchtbarkeitsgötter Baal und Astarte, links der Baal und rechts die Astarte, seine Gattin, das waren Fruchtbarkeitsgötter, für die gab es so richtig schöne, rauschende Feste mit allerlei Kurzweil, was man sich bei Fruchtbarkeitsgöttern ebenso vorstellen kann. Und so vermischte sich der Yahweh-Glaube, der alte Glaube, mit den Kulten der Region, an diesen Heiligtümern in Dan und Bethel, und der alte Yahweh hatte damit in Israel im Nordreich ausgedient. Baal war modern und potent und jung und seine Gattin Astarte war eine dralle Schönheit. Jedenfalls war das besser anzusehen als der Gott Yahweh, der alte Gott Yahweh, von dem man sich kein Bild machen durfte. Vielleicht spürt ihr so ein bisschen die Stimmung, die da ist. Eine Gesellschaft bricht auf, sie macht was Neues, sie erarbeitet sich neue Formen des Umgangs, auch eine moderne Religiosität. Die Stimmung ist so, dass man sich von alten Traditionen löst und dass man was anders machen will, dass man aufbrechen will. Und genau in diese Situation hinein ist Elisa der Prophet des Herrn. Das ist lange nach Jerobeam, das ist eine Entwicklung von mehreren Jahrzehnten gewesen, bis es zu dem Punkt kam, dass Elisa dann auftrat und die Religiosität sich so modernisiert hatte im Laufe der Zeit, dass man von einem wirklichen Jahwe-Glauben überhaupt nicht mehr reden konnte. Es gab nun in der Nachbarschaft des Stierheiligtums in Bethel die Prophetenschule, die Elia gegründet hatte und die von Elisa geleitet wurde. Der Elisa war also der Chefprophet sozusagen. Und diese Propheten waren immer unterwegs im Namen Jahwes und sorgten dafür, achteten darauf, dass der Wille Jahwes tatsächlich auch eingehalten wurde. Und das bedeutete manchmal auch, dass sie zu den Priestern im Tempel in Jerusalem gingen und denen mal die Ohren lang zogen, wenn die irgendwie was falsch machten, was nicht dem Willen Jahwes entsprach. Das heißt, die Propheten, die waren so das Bollwerk gegen den Unglauben. Die waren die Bewahrer des wahren Glaubens in Israel an den Gott Jahwe. Nun ist es ja heute immer noch so, die Menschen glauben auch irgendwie, dass es Jahwe gibt oder dass es Gott gibt oder so, aber sie sind damals, sind die im Nordreich davon überzeugt, dass dieser Gott Jahwe ausgedient hat. Der alte Gott hat in den modernen Zeiten halt nichts mehr zu sagen. Der war gut, um uns aus Ägypten zu holen und durch die Wüste zu führen, das Land einzunehmen. Aber jetzt in einer modernen, florierenden Gesellschaft, da muss man eben andere Wege gehen. Und diese Probleme konnte man eben mit modernen Göttern lösen. Außerdem sind die modernen Götter ja auch nur wesentlich attraktiver. Und die Regeln, das ist ja interessant, die Regeln, mit denen diese Götter Baal und Astarte verehrt wurden, Man hat archäologische Funde gefunden, die darauf hinweisen, dass quasi jedes Dorf seine eigenen religiösen Formen hatten, ihre eigenen Verehrungsformen hatten für diese Götter. Das heißt, man konnte die Götter so verehren, wie man es gerne wollte. Das heißt, die Menschen haben sich die Götter gemacht, wie sie ihnen gefallen. Und das ist ja heute nicht viel anders. Moderne Zeiten halt, damals wie heute. Man glaubt auch heute allgemein an Gott, bis auf ein paar, die da nicht dran glauben. Aber meistens sagen die Leute, ich glaube ja auch irgendwie an Gott, wenn man sie fragt. Aber der ist ja weit weg. Und man kennt seine Regeln ja auch eigentlich gar nicht. Wir nennen uns zwar christliches Abendland, aber das, was hier im Abendland passiert, christlich zu nennen, also mit dem Namen Jesus Christus zu verbinden, ist eigentlich schon Blasphemie. Weil man kann irgendwelche Feste, irgendwelche religiösen oder die irgendwie religiös angehaucht sind oder nur weil wir hier Gebäude haben, wo ein Kreuz oben drauf sind oder Feiertage nach irgendwelchen christlichen Heiligen benannt sind oder so, kann man nicht einfach sagen, dass das hier ein christliches Abendland ist, wenn sich alle nicht an die Regeln dieses Christus halten. Hat ausgedient. Auch heute sind die Lösungen, die man in der Welt sucht, möglichst ohne Gott, aber modern. Man macht sich halt irgendwelche Regeln und Gesetze, mit denen man hofft, die Probleme, die wir heute haben, irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das heißt, die Situation, die damals in Israel war, mit der Elisa und seine Propheten da konfrontiert waren, ist damals ganz ähnlich, wie es heute auch ist. Wir sind in einer Gesellschaft, die zwar irgendwie noch an Gott glaubt, aber sich überhaupt nicht dementsprechend verhält, ihm gehorcht, ihm folgt, und sich irgendwelche anderen Götter oder Götzen macht, Lösungen macht, die sie dann für richtig halten. Gucken wir uns mal die sozialen Verhältnisse damals an, um das nochmal mit unserer Gesellschaft vergleichen zu können. Es gab damals keinen Individualismus. Heute ist ja wichtig, dass das Individuum gefördert wird, dass das Individuum zu seinem Ziel kommen kann in unserer Gesellschaft. Damals gab es das nicht. Die Gruppe war immer mehr als der Einzelne. Es ging immer darum, dass die Gruppe überlebt. Und dafür wurde auch schon mal der Einzelne geopfert. Wenn eine Familie überleben musste, dann riskierte man auch schon mal, dass einzelne Personen dabei draufgingen. Das heißt, es galt immer einer für alle. Punkt. Alle für einen gab es nicht. Einer für alle. Das Wohl der Gruppe stand immer über dem Wohl des Einzelnen. Das müssen wir verstehen, wenn wir alttestamentliche Texte oder Texte aus der Antike lesen, dass das ein Prinzip ist, das uns heute völlig abgeht. Bei uns steht immer das Individuum, der Einzelne im Mittelpunkt. Damals stand immer die Gruppe, das größere Ganze im Mittelpunkt und der Einzelne war dementsprechend weniger wert. Heute ist der Einzelne der Maßstab für alles. Kinder waren keine Personen, sondern sie waren Eigentum des Vaters, sie waren Dinge oder Sachen. Und wenn ein Junge mit 12 bis 14 Jahren mit verschiedenen Ritualen zum Mann erklärt wurde, dann musste er arbeiten, Geld verdienen, heiraten und Kinder zeugen. Und je erfolgreicher er dabei war, desto besser konnte er seine alten Eltern versorgen, wenn die nicht mehr in der Lage waren, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Das heißt, die Jungs waren Rentenversicherung. Die Mädchen wurden ja bei Geschlechtsreife meistbietend an den Bräutigam verkauft, der das Geld zahlen konnte, was der Vater für die Tochter haben wollte. Das klingt jetzt hart, ist aber genauso gewesen. Nichts anderes ist das, was mit dem Brautgeld im Alten Testament gemeint ist. Wenn sich ein junger Mann für eine Frau interessierte, dann musste er gucken, dass er das Geld zusammenbrachte, um den Brautpreis zu bezahlen. Und dann ging die junge Frau von dem Eigentum des Vaters über in das Eigentum des Ehemannes dann. Aber die waren dann also aus der Familie raus. Die hatten da für die Familie nichts mehr, was sie bewirken konnten. Aber die Jungs waren Rentenversicherung. Die blieben in der Familie und die waren Rentenversicherung. So, das sind soziologische Eckpfeiler der damaligen Gesellschaft, die wir kennen müssen, um zu verstehen, was passiert. Gucken wir uns den Elisa an. Männer, die damals sich ganz dem Dienst an Gott weihten, die schnitten sich die Haare und den Bart nicht. Und sie trugen nicht die moderne Kleidung, es gab damals auch schon eine Mode, sie trugen grobe Kleidung. Sie sahen wild aus. Man muss sich das vielleicht nicht so vorstellen wie so zum Beispiel indische Heilige, die auch in grober Kleidung und unfrisiert durch die Gegend laufen. Die machen ja manchmal dann auch einen sehr schmuddeligen Eindruck, weil da auch zugehört, dass sie sich nicht waschen oder nur zu bestimmten Zeiten waschen. In Israel war das immer anders. Da hat man immer sehr auf Körperpflege geachtet. Das ist, steht auch in den, im Heiligkeits- oder im Reinheitsgesetz im Alten Testament mit drin. Das heißt, die waren nicht schmuddelig, aber die sahen schon wild aus. Ja, muss man sich einfach mal so vor Augen führen, grobe Kleidung, unfrisierte Haare und so. Nun hatte aber der Elisa offenbar eine Glatze dabei. Und wenn ihr euch vorstellt, da hat einer sein Leben lang seine Haare wachsen lassen und so langsam kommt da eine Glatze, das sieht schon ziemlich fusselig aus. Und das ist nicht besonders beeindruckend, kann man sich vorstellen. Aber er war auf jeden Fall als Prophet erkennbar und vor allem auch in der Region Bethel, wo ja die Prophetenschule war. Und vermutlich ist er den modernen Leuten da ziemlich auf den Nerven gegangen mit seinem ständigen Jahwe-Gepredige. Und jetzt schauen wir uns das Ereignis mal an. Jetzt wird spannend. Die Jungs kommen also aus Bethel, aus der Stadt raus und hatten sich offenbar vorgenommen, Elisa aufzulauern, um ihn zu verspotten. Im hebräischen Text steht, dass sie rufen, steig herauf. Und wahrscheinlich wollen sie ihn damit foppen, weil sie wissen, der Elisa war dabei, wo sein Vorgänger Elia in einem feurigen Wagen gen Himmel aufgefahren ist. Und nun kommen sie da und lachen ihn aus und schreien ihn an und komm herauf, und sie verspotten ihn damit. Sie tun damit aber nichts, was sie nicht schon vorher von ihren Eltern gelernt hätten. Sie machen genau das, was sie gehört haben, wenn ihre Eltern zu Hause über die Prophetenschule und diese abgerissenen, diese fusselköppigen Propheten da reden. Das hebräische Wort für verspotten wird immer da benutzt, wo ein Stärkerer einen Schwächeren erniedrigt und für bedeutungslos erklärt. Die Jungen bringen diese Einstellung der Gesellschaft, dass Jahwe bedeutungslos geworden ist und dass seine Propheten dementsprechend auch bedeutungslos sind mit ihrem Spott zum Ausdruck. Sie tragen im Moment im Grunde diese Einstellung der Gesellschaft, die sich modernisiert hat und nicht mehr an Jahwe glaubt, da zum Ausdruck und fühlen sich stärker als dieser Jahwe-Mann. Weil Jahwe hat ja ausgedient, der ist ja schlapp, unsere Götter sind viel stärker und dementsprechend ist der Prophet Jahwes eben auch lächerlich. Gott wird für leicht genommen. Im Hebräischen bedeutet der Begriff Spott auch jemanden leicht machen. Wenn jemand Gewicht hat bei uns, dann ist er wichtig. Wenn jemand leicht gemacht wird, dann ist er unwichtig. Er hat kein Gewicht. Die Jungs haben gehört, der alte Gott Israels ist viel zu schwach, um diesen Spott zu widerstehen. Er ist unfähig, sich der modernen Religion zu widersetzen. Jahwe ist bedeutungslos. Und genau diese diese verächtliche Ablehnung und die Geringschätzung des Jahwe-Glaubens ist das, wo Elisa dann drauf reagiert. Gucken wir uns nochmal den Propheten an, dieser abgerissene Typ, dieser Fusselhaarige, der bringt's nicht und er wird von den Kindern völlig falsch eingeschätzt. Aber Elisa steht dafür, Gott zu ehren. Und das hebräische Wort für segnen oder ehren heißt kavod. Und das bedeutet auch schwer machen oder Gewicht geben. Als Gott den Israeliten gesagt hat, als sie in der Wüste umherwanderten, um ins gelobte Land zu kommen, da hat er denen die 10 Gebote gegeben. Und da steht ja auch dieses Gebot drin, du sollst deine Eltern, du sollst Vater und Mutter ehren. Und da steht genau dieses Wort Kavod, du sollst deine Eltern schwer machen. Nun kamen die als Flüchtlinge aus Ägypten und dann waren vielleicht die alten Eltern, die hinten auf dem Wagen mit drauf saßen und dann vielleicht durchgeschüttelt wurden und dann anfingen zu meckern oder so. Es wäre ja auch einfach gewesen, diese nutzlosen Esser irgendwo am nächsten Felsen mal irgendwo abzusetzen und dann weiterzuziehen und dann sind die weg. Aber Jahwe sagt seinem Volk, macht eure Eltern schwer. Das heißt, gebt ihnen zu essen, lasst sie nicht verhungern. Ja? Tragt sie mit, macht ehrt eure Eltern, macht sie schwer. Und in dem, was die Jungen tun, kommt die Gesellschaft oder die Einstellung der Gesellschaft zum Ausdruck und darauf reagiert Elisa und verflucht sie im Namen Jahwes. Hinter dem, was im Namen Jahwes geschieht, steckt Gott Jahwe mit all seiner Persönlichkeit und Macht, mit seinem ganzen Gewicht. Und genau das passiert hier, dass nämlich die Jungen dann für bedeutungslos erklärt werden mit diesem Fluch, den Elia ausspricht. Das heißt, ihnen wird das Gewicht genommen und stellvertretend mit ihnen wird der ganzen Gesellschaft, die Jahwe nicht mehr nachfolgt, das Gewicht genommen. Dass Gott sich jetzt so sichtbar zu diesem Fluch stellt und die Bärinnen da aus dem Gebüsch kommen, damit hat Elisa garantiert nicht gerechnet. Dass sowas passiert, das kann man dem Elisa nun wirklich nicht anrechnen. Aber dass es passiert, macht deutlich, wie Gott sich dazu stellt, wenn etwas in seinem Namen passiert. Selbst wenn aber nichts passiert wäre, wäre der Fluch im Namen Jahwes nicht weniger wirksam gewesen. Wer Gott und seine Boten nicht ernst nimmt, auf den kommt Schlimmes zu, nämlich der existiert für Gott dann nicht mehr. Und das ist wirksam für das ganze Leben eines Menschen, wenn irgendwo am Ende seines Lebens feststeht, du hast aufgehört, für Gott zu existieren. An einer Stelle im Neuen Testament, da sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die meinem Vater im Himmel gehorchen. Und dann sagt er, dann werden Leute zu mir kommen und sagen, aber wir haben doch in deinem Namen geweissagt und geheilt und was weiß ich nicht alles und Wunder getan. Und dann sagt Jesus ihnen, ja, das habt ihr alles in meinem Namen getan, aber ich habe euch nicht gekannt. Ihr habt für mich nicht existiert. Ihr habt zwar in meinem Namen irgendwas getan, aber ihr hattet keine Beziehung zu mir. Und genau das steht den Menschen voraus, die Gott leicht nehmen oder ihn verspotten oder ihm seine Existenz absprechen oder so. Wer Gott und seine Boten nicht ernst nimmt, auf den kommt Schlimmes zu, er existiert für Gott nicht. Nun sind die Eltern der Jungs natürlich sehr betroffen, das kann man sich vorstellen. Aber nicht nur dadurch, dass denen die Söhne genommen werden, dass die Kinder tot sind, sondern es wird den Eltern mit den Söhnen auch die Altersvorsorge genommen. Die haben plötzlich keine Rente mehr, wenn sie nicht noch viele andere Söhne haben. Dann ist ihnen mit den Kindern, mit den Söhnen auch ihre eigene Zukunft getötet. Den Eltern, die vorher noch über diese Propheten da in dieser Prophetenschule gespottet hatten. Gucken wir mal an, was das jetzt für uns bedeutet. Wir sind ja heute nach Jesus, nach Karfreitag und Ostern und müssen das, was da passiert ist, jetzt mal von der Warte aus begucken, dass Jesus ja schon für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Und wir müssen erkennen, Jesus hat den Menschen Gewicht gegeben. Und zwar so sehr, er nimmt sie so wichtig, dich und mich, dass er für die Menschen gestorben ist. Und zwar auch für die Menschen, die Gott für bedeutungslos erklären und die Boten Gottes verspotten. Auch für die ist Jesus Christus gestorben. Und das ist ja mal was ganz anderes als diese Herangehensweise im Alten Testament. Da hat Gott sich wohl offensichtlich mit Jesus Christus was ganz Neues überlegt. Was wir jetzt daraus lernen ist, Gott hat sich in Jesus Christus dazu entschieden, den Menschen, und zwar allen Menschen, auch die, die beschlossen haben, Gott für bedeutungslos zu erklären. Aber Gott hat sich dazu entschlossen, allen Menschen in Jesus Christus eine Zukunft anzubieten. Und dieses Gebot Gottes, das steht jetzt in der Welt. Das gilt. Das gilt dir und mir und jedem Menschen in dieser Welt. Und wer dieses Gebot annehmen will, der muss einfach zurückkehren zu dem Glauben an den alten Gott Jahwe und seinen Sohn Jesus Christus, der so für so unmächtig und für so ohnmächtig und für so überflüssig und für so weit weg gehalten wird. Aber er ist derjenige, der eine Zukunft schenkt. Und wer das Angebot annehmen will, der sollte das möglichst sofort tun, bevor sein Leben zu Ende ist. Und bevor das Leben zu Ende ist, ja klar, man kann ja noch warten, aber nee, am besten sofort, denn du weißt nicht, wie lange du lebst. Kann sein, dass du gleich draußen auf die Straße gehst und dann kommt irgendwie ein Bekloppter mit dem Auto vorbei und das war's dann, wenn er dich überfahren hat. Also, wer die Zukunft haben will, der muss jetzt umkehren zu dem alten Gott Jahwe und seinem Sohn Jesus Christus, der menschlich völlig unverständlich für Menschen sein Leben gegeben hat, die noch nicht mal an ihn glauben. Das Zweite, das wir lernen, ist, eine Gesellschaft, die Gott für bedeutungslos erklärt, hat ein echtes Problem. Ihre Existenz wird nämlich bedroht, wenn sie Gott nicht ehrt. Eine Gesellschaft ohne Gott verliert ihre Zukunft. Und das können wir eben an dieser Geschichte mit Elisa auch ablesen. Es hat nämlich gerade mal 12 Jahre gedauert, 12 Jahre nach diesem Ereignis, war es soweit, dass die Großmacht Assyrien über das Nordreich Israel herfiel, alles kaputt machte und die Menschen aus diesem Land entführte und in aller Herren Länder zerstreute. Und da waren sie dann gezwungen, sich irgendwie unterzuordnen, um zu überleben zu können, sich da in die Gesellschaften einzuordnen. Und sie haben sich da ganz normal menschlich sich mit den Völkern, in die sie verteilt worden sind, vermischt. Das heißt, diese 9 Stämme, die da das Königtum Israel bildeten, die existieren nicht mehr. die haben aufgehört zu existieren. Sicherlich gibt es noch Nachfahren dieser Menschen irgendwo auf dieser Welt, aber sie haben sich ja mit anderen Völkern vermischt, sodass diese Stämme nicht mehr existieren. Wer Gott für leicht nimmt, der hat ein echtes Problem. Eine Gesellschaft, die Gott nicht ehrt, die hört irgendwann auf zu existieren. Das Dritte ist, was wir lernen, wenn du zurückkehrst zu dem alten Gott Yahweh, dann wirst du ein Nachfolger Jesu. Du wirst Bote Jesu, so wie Elisa und seine Propheten auch Boten des Yahweh gewesen sind, so wird jeder, der an Jesus Christus glaubt, ein Bote Jesu. Nur Boten Jesu machen andere Menschen nicht leicht. Christen verfluchen niemanden, sondern geben anderen Menschen Gewicht und nehmen ihnen nicht ihre Menschenwürde. Das ist christliches Handeln. Menschen Gewicht geben und ihnen ihre Menschenwürde nicht nehmen. Egal wer sie sind, egal wo sie herkommen, egal ob sie an Gott glauben oder an sonst irgendetwas oder gar nichts glauben. Christen, die Jesus Christus nachfolgen, geben Menschen Gewicht und segnen sie. Das ist christlich. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie christlich unser Abendland ist. Ob dieses Segnen da überhaupt vorkommt. Jesus fordert seine Nachfolger auf, liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Wenn wir unterwegs sind, im Namen Jesu in seinem Auftrag handeln und reden, dann werden uns sicherlich auch manche Menschen verspotten, aber wir antworten eben nicht mit Fluch, sondern wir antworten mit Segen. Das heißt, in Jesus Christus hat sich Gott wirklich was Neues ausgedacht. Er wandelt Fluch in Segen. Und dann ist es Gottes eigene Sache, wie Gott mit dem Spott und der Ablehnung von Menschen umgeht. Es ist auch Gottes Sache, wie er mit dem Spott und der Ablehnung umgeht, die seine Boten entgegennehmen müssen. Jesus sagt, Johannes 3, Vers 16, kennt ihr alle, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Gott hat den Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er sie verurteilt, sondern vielmehr soll er diese Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den göttlichen Auftrag von Gottes einzigen Sohn geglaubt. Das ist Gottes Antwort auf den Spott der Menschen. Er braucht gar nicht reagieren, weil wer nicht an Jesus Christus glaubt, dessen Existenz ist bedroht und am Ende existiert er nicht mehr. Das ist Gottes Antwort. Da müssen wir uns keinen Kopf mehr drum machen, wie wir mit Spott über unseren Glauben umgehen. Das ist Gottes Sache und er hat die Lösung hier aufgeschrieben. Das heißt, wenn wir uns diese Bibelstelle mit den Bärinnen und den Jungs und dem Elisa angucken, dann steckt möglicherweise doch noch Evangelium da drin in dieser schrecklichen Stelle. Wenn man sich das mal genau anguckt, was denn damals passiert ist. Und es steckt für uns heute, wenn wir das vom Neuen Testament aus betrachten und als Christen unterwegs sind, eine Aufgabe darin, nämlich Menschen zu segnen, ihnen Gewicht zu geben und ihnen ihre Menschenwürde nicht zu nehmen. Das ist auch ein Auftrag der Christen. Amen.